Mit ganz viel Sand im Getriebe und wenig Rückenwind trat der FC Bayern München in seine schwierige Auswärtsreise zum FC Arsenal an. Ja, in London wartete das Hinspiel des Champions League Viertelfinals und gegen den Lieblingsgegner sollte es am Ende dann noch etwas Zählbares geben. Mit Tobias Escher habe ich jetzt erstmal die Analyse für euch im Gepäck und wir schauen uns mal an, was da gestern so im Emirates passiert ist. Und ja, damit erstmal einen schönen guten Morgen dir, Tobias. Ich freue mich sehr.
Ja, guten Morgen und danke für die Einladung.
Der FC Bayern München in der Champions League, da lief es ja bisher gar nicht so verkehrt, auch wenn wir das in der Liga nicht so behaupten können. Wir wollen aber erstmal den Blick auf den Gegner richten, wo wir uns vielleicht vorher einig waren konnten, ja, das ist ein Top-Team, das ist europäisches Spitzniveau. Aber was ist der FC Arsenal denn für ein Gegner? Sind Tabellenführer in der Premier League und haben wirklich richtig starke Truppe. Aber so als jemand, der sich kaum mit der Mannschaft beschäftigt, was muss man über die Gunners wissen?
Ja, also Arsenal hat ja gerade in Deutschland noch so ein bisschen den Ruf von den vergangenen Jahren. Man erinnert sich an diese 5-1-Niederlagen, mehrere am Stück gegen Bayern München. Und dass der FC Arsenal jetzt zu einer richtigen Spitzenmannschaft gewachsen ist, das ist ja auch eine relativ neue Entwicklung unter Mikel Arteta. Das sind sie ja eigentlich erst seit der vergangenen Saison. Und Arsenal ist eine sehr, sehr spannende Mannschaft, weil sie keine richtige Schwäche haben. Sie sind in allem, was sie tun, wirklich gut. Nirgendwo herausragend gut. Wenn wir jetzt so die einzelnen Kategorien abhaken, in denen eine Mannschaft gut sein kann, Ballbesitzspiel ist gut, Defensive ist gut, Pressing ist gut, Flügelspiel ist gut, also überall haben sie halt wirklich, die sind so das riesige Allround-Paket. Die können auch mal mit 40% Ballbesitz leben, die können mit 60% Ballbesitz den Gegner niederspielen, also wirklich eine ganz, ganz schwer zu knackende Mannschaft, weil sie eben keine offensichtliche Schwäche haben. Selbst bei Manchester City kann man zum Beispiel noch sagen, ja gut, im Umschaltmoment sind sie dieses Jahr anfällig oder lange Bälle sind nicht so ihr Ding. Bei Arsenal gilt das nicht. Arsenal kann halt wirklich sehr, sehr viel. Das ist auch der Verdienst von Arteta, der dann natürlich so als Schüler, auch als Ex-Co-Trainer von Pep Guardiola so ein bisschen was im Ballbesitz reingebracht hat. Aber zum Beispiel im direkten Aufeinandertreffen neulich mit Manchester City hatte Arsenal, ich glaube, 35% Ballbesitz und haben die meiste Zeit am eigenen Strafraum geparkt und haben das auch sehr gut gemacht. Also auch so eine Art Atletico Madrid-Fußball. Also Arteta ist dann ein sehr, sehr flexibler Trainer, der eben mit dieser Flexibilität, mit guten Spielern, mit einer langen Vision, die der Verein verfolgt hat, diese Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld in die Ränge geführt hat, die jetzt fast zu einem Premier League-Sieg reichen könnten.
Arteta selbst lange Jahre bei Arsenal gespielt, Guardiolas Schützling gewesen, auch ganz guter Kumpel von Xabi Alonso. Das sind ja schon mal keine schlechten Voraussetzungen, dass du da ein Team sehr gut führen kannst. Aber was ist bei ihm wirklich das Besondere? Ist es die Flexibilität, dass du einfach sagen kannst, er ist so variabel in dem, wie er spielen lässt und das eben auch an die Mannschaft rüberbringt? Oder hat er wirklich dann nochmal diesen Einkniff, diese eine Idee, die er vielleicht auch weiterentwickelt hat, womit jetzt Arsenal wirklich in dieser Situation ist, dass sie auch, muss man dazu sagen, kaum Spiele verlieren und vor allem defensiv enorm gut stehen?
Ich glaube, das ist halt das Schlüsselwort, was du gerade genannt hast. Defensiv enorm gut stehen. In allen Top 5 Ligen hat keine Mannschaft weniger Tore kassiert. Auch in der Champions League haben sie fast keine Tore kassiert. Sie sind in allen Spielphasen stabil. Es liegt daran, dass sie eine gute Raumaufteilung haben, dass sie eine gute Idee haben, wie sie das Spiel auslösen möchten, aber auch in der Arbeit gegen den Ball sehr, sehr gut sind. Also wenn man zum Beispiel sich ein Guardiola-Team anguckt, die dominieren das Spiel rein über ihren Ballbesitz. Die haben 70% Ballbesitz und müssen dann in diesen 30%, wo sie den Ball nicht haben, gar nicht so gut sein. Das sind sie okay, aber sind sie halt nicht Weltklasse. Und Arsenal ist dann nochmal ein bisschen anders, weil die ein bisschen weniger Ballbesitz haben und weil sie auch in den Phasen, wo sie nicht den Ball haben, sehr, sehr gut sind. Also haben immer sehr gute Pressing-Ideen. Da kommen wir gleich auch beim Spiel bei Bayern München drauf. Immer sehr gut an den Gegner angepasst. Ich glaube, das ist nochmal der Schlüssel, dass er eben, dass Arteta im Spiel gegen den Ball sehr, sehr hohe Qualitäten hat, die er mit einem sehr guten Ballbesitzspiel, sehr guten Positionsspiel mischt.
Und er ist jetzt natürlich auch schon eine Zeit da, wo du sagen kannst, er hat diesen Kader mitgestaltet, mitgeformt. Sicherlich auch einer der besten Teams eben auf dem Papier in Europa. Sehr breit, kommt mit wenig blutjungen Talenten daher, hast aber auch nicht die alten Haudegen, an denen man sich da orientieren kann. Was ist da über diese Mannschaft zu sagen? Ist das wirklich so variabel? Ist die Qualität auch in der Spitze da?
Ja, auf jeden Fall. Also die Mannschaft hat sich langsam entwickelt. Die Spieler haben sich auch unter Arteta entwickelt. Ich glaube, das beste Beispiel ist hier Ødegaard, der im Mittelfeld eine herausragende Rolle spielt, der Angriffe einleitet, der aber auch viel Ballbesitz haben darf, der viel kreieren darf. Ich glaube, das ist eine entscheidende Rolle. Und dann haben sie halt auf allen Positionen wirklich gute Spieler. Angefangen in der Innenverteidigung, die sehr, sehr gut aufgestellt ist, mit einem sehr, sehr starken Innenverteidiger-Duo. Sehr gute Außenstürmer, die auch 1-gegen-1 beherrschen. Und vorne drin aktuell der Stürmer Kai Havertz, der mit seiner Flexibilität auch dieses Mitspielen da hat, was so ein Team braucht, wenn es halt eben über den Ballbesitz kommen möchte.
Sich gegen Manchester City und den FC Liverpool durchsetzen, das wäre natürlich was in der Liga, vielleicht mit einer Meisterschaft. Das können die Bayern nicht von sich behaupten. Die haben nämlich mächtig Probleme. Die letzten beiden Spiele alleine gegen den BVB das Prestigeduell verloren und dann eine, ich würde sagen, deftige Ohrfeige vom FC Heidenheim bekommen, ist da vielleicht auch schon irgendwie die Luft raus, als du dann gesehen hast, ja, 10 Punkte sind es auf Leverkusen. Das wird nichts mehr. Ist es wirklich in der Bundesliga so, dass du es jetzt auslaufen lässt, auf die Gefahren, vielleicht auch irgendwie den zweiten Platz zu verlieren? Aber spielt das dann am Ende noch eine große Rolle, gerade wenn du weißt, dass Tuchel dann im Sommer weg ist?
Ja, ich glaube, die Motivation in der Bundesliga ist nicht mehr da. Das hat, glaube ich, jeder gemerkt. Diese Mannschaft spielt jetzt rein für die Champions League, wo es noch was zu gewinnen gibt. Zweiter Platz ist in München eine Enttäuschung. Das muss man ja ganz klar so formulieren. Und das wissen die Spieler auch. Und dementsprechend wirken diese Bundesliga-Auftritte zuletzt auch sehr, sehr lustlos. Das Spiel in Heidenheim, aber auch schon das gegen Borussia Dortmund. Und da war es fast schon erwarten, dass man jetzt am Dienstagabend ein anderes Gesicht sieht, weil natürlich der Champions-League-Wettbewerb eben noch einer ist, wo man was gewinnen kann und nicht nur um die goldene Ananas spielt wie in der Bundesliga.
Ist das dann das Sprichwort in der Motivation, in der Vorbereitung? Tuchel, wissen wir ja, der kann dann die Mannschaft einheizen, dass du dich dann auf eine andere Art und Weise auf so ein Spiel vorbereitest, als jetzt eben, wenn du am Samstag nach Heidenheim fährst?
Man hat halt gegen Heidenheim am Samstag gemerkt, da haben sie viele taktische Dinge gemacht, die haben gegen Heidenheim nicht so viel Sinn ergeben. Und als Heidenheim dann in der zweiten Halbzeit angefangen hat zu pressen und dann auch hinten die Ersatzinnenverteidigung in Anführungszeichen richtig unter Druck gesetzt hat, da haben sie auch riesige Probleme bekommen. Und das war klar, dass Tuchel das nicht so gegen Arsenal machen wird, sondern dass er sich da nochmal genauer hinsetzen wird, den Gegner ganz genau studieren wird, sich einen Matchplan zurechtlegen wird, auch nochmal die Spieler anders anspricht, Spieler anders motiviert, als er das gegen den Heidenheim wahrscheinlich macht.
Die Münchner mussten dann zudem ohne Support von der Tribüne auskommen, nachdem die UEFA da eine Sperre ausgesprochen hatte. Das sind also alles gar nicht so gute Vorzeichen vor diesem ja so wichtigen Spiel, aber einen Hoffnungsschimmer gibt es und das ist eigentlich der Gegner, weil wir kennen das, der FC Arsenal ist fast der Liebling der Bayern. Die letzten drei Aufeinandertreffen gingen mit 5-1 an die Münchner, jeweils auch mit großer Dominanz. Wie kann man sich das irgendwie erklären, dass es über die letzten Jahre dann doch gegen die Londoner immer gut lief und ist das dann wirklich 6-7 Jahre teilweise später noch ein Vorzeichen, von dem man sich irgendwas mitnehmen kann?
Ich glaube, das ist kein Vorzeichen mehr, von dem man sich irgendwas mitnehmen kann. Dafür ist es auch zu lange her. Also man hat ja damals auch die Ära Wenger quasi beendet mit diesen Spielen und hat dann gezeigt, dass der FC Arsenal im internationalen Vergleich abgehängt wurde. Aber das ist jetzt eine ganz andere Mannschaft. Wir reden jetzt hier von einer Mannschaft, die um den Premier League-Titel mitspielt, die mit Liverpool und City mithalten kann. Das war ein ganz anderes Vorzeichen. Das Einzige, was man noch für die Bayern so schon vor dem Spiel ins Feld werfen konnte, ist natürlich die internationale Erfahrung. Weil auf diesem Niveau Champions League Viertelfinale, da haben nicht viele Spieler bei Chelsea gespielt. Am ehesten noch Jorginho und Kai Havertz, die interessanterweise mit Thomas Tuchel den Champions League Titel gewonnen haben bei Chelsea. Also, aber die meisten anderen Spieler haben so solche Spiele nicht gemacht. Also da kann man noch dein Argument ins Feld führen, sagen ja hier die großen Bayern und das kleine Arsenal. Aber wenn man sich die tabellarische Lage in England anguckt und auch die Leistung in der Champions League, dann ist da jetzt nicht kein großer Unterschied zu sehen.
Weil Arsenal auch auf ein Team zurückgreifen kann, das sehr eingespielt ist. Arteta macht da wenig Experimente gestern und bringt eine Viererkette, was ja auch so ein bisschen modern jetzt ist im modernen Fußball eben, aus 4 gelernten Innenverteidigern, sage ich mal, mit White und dann Kivior auf den Außen. Innenverteidigung gehört, glaube ich, sicherlich zur europäischen Spitzenklasse. Was ist über die 4 zu sagen? Ist das wirklich sehr modern und haben die dann trotzdem eben diese Dynamik, sich auch im Offensivspiel einzuschalten?
Also die Innenverteidigung aus Gabriel und Saliba ist natürlich so das Beste, was du momentan so im Weltfußball haben kannst. Extrem physisch, aber auch sehr ballsicher. Die haben viel Tempo dabei, enorm schnell. Also das ist schon eine Hausmarke. Auf den Flügeln dann natürlich mit dieser Aufstellung eher so ein bisschen defensiv eingestellt auch, vielleicht um die Bayern zu kontern, weil man natürlich weiß, man spielt gegen Sané, man spielt vielleicht gegen einen Gnabry und wenn man nicht gegen einen Gnabry spielt, ist da Musiala oder Tell, also da haben die Bayern ja viele Waffen, die sind ja traditionell bekannt für ihr Flügelspiel. Das war dann vielleicht eher so ein defensiver Gedanke von Arteta, eben hier so zu spielen. Aber Arteta ist ja auch kein Trainer, der all in geht und sehr, sehr offensiv spielen lässt, sondern ist auch in wichtigen Spielen, auch in der Premier League, immer sehr vorsichtig. Und diese Aufstellung hat er auch nicht zum ersten Mal gewählt. Also entsprechend da eine erwartbare Vorgehensweise.
Das Prunkstück ist aber vielleicht das Mittelfeld, was mit ganz, ganz viel Klasse daherkommt. Würdest du das unterschreiben?
Ja, also auf jeden Fall, klar. Declan Rice, der hat sich da unfassbar gut eingefügt in dieser Saison bei Arsenal. Der ist das Metronom überall zu finden. Nicht nur einer, der sich zurückfallen lässt und auch mit nach vorne geht. Jorginho sowas wie ein bisschen wie ein Quarterback, der sich ja auch dann häufig in die Abwehrreihe fallen lässt, von dort das Spiel mitgestaltet, von dort was kreieren möchte. Und Ødegaard sorgt dann eben für die magischen Momente, sorgt dann dafür, die 1-gegen-1-Duelle zu gewinnen, Pässe zu spielen. Da hat man eine sehr, sehr gute Mischung auch gefunden aus diesen drei Spielern.
Mit Saka und Martinelli gibt es dann ganz, ganz viel Tempo und Dribbelstärke auf den Flügeln. Und die Rolle von Kai Havertz kannst du uns vielleicht nochmal etwas erklären. Der ist ja jetzt auch so ein Hoffnungsschimmer in der deutschen Nationalmannschaft. Bei Arsenal ist er richtig, richtig in Form gekommen, nachdem er auch einen schwierigen Start hatte. Wie viel hat das damit zu tun, dass er einfach in diesen Rhythmus kommen musste, aber auch damit, dass Arteta ihn wirklich in eine Position bringt, wo er quasi seine Stärken komplett ins Spiel einbringen kann?
Ja, Havertz ist natürlich ein interessanter Spieler immer schon gewesen, weil er auch keine hundertprozentig klare Position hatte. Also es ist kein Spieler, wo du sagst, der muss jetzt links außen spielen, weil er dazu sein Tempo-Dribblings ansetzen kann, sondern ein Spieler, der viel über sein Auge kommt, viel über sein Raumgefühl kommt, genau weiß, wann er sich wo zu postieren hat, damit er best Pelle bekommen kann, der eine gewisse Torgefahr verströmt, aber jetzt kein klassischer Stürmer ist. Aber ein Spieler, der vor allen Dingen auch nochmal physisch zugelegt hat in den vergangenen Jahren und deswegen jetzt auch für diese Rolle da vorne prädestiniert ist. Weil er einerseits immer wieder ausweicht, immer wieder auch hilft, dass Arsenal auf den Flügeln Überzahlen herstellen kann, aber weil er auch die gewisse Körperlichkeit mitbringt, um sich im Strafraum durchzusetzen. Und seine Torquote aktuell ist ja sehr, sehr gut, weswegen es auch sehr viel Sinn macht, ihn da in dieser Position vorne einzusetzen und warum er auch aktuell vor Gabriel Jesus so ein bisschen die Nase vorne hat.
Mit ihm zu tun bekommen sollten es De Ligt und Dier, die in die Innenverteidigung zurückkehren, quasi das ja, Bundesliga-Pechvögel-Duo ablösen. Kimmich und Davis stellen sich auch irgendwie von selbst auf. Leimer und Goretzka machen es dann im Mittelfeld. Müller fehlt vorne im Angriff. Serge Gnabry bekommt das Vertrauen. Der ist auch ein Spieler, der sich dann gegen die Londoner Clubs auch nochmal ganz besonders hervortun kann.
Ja, auch einer mit Vergangenheit bei diesen Londoner Clubs, wie du so schön gesagt hast, der natürlich da sich beweisen möchte. Sicherlich auch von Tuchel eine Variante auf Tempo zu setzen auf außen. Also, dass man Gnabry auf links stellt und Sané auf rechts. Ist ja auch häufig andersrum gewesen in der Vergangenheit. Sané ist ja auch häufig auf links schon zum Einsatz gekommen. Aber da kannst du natürlich beide mit einer gewissen Tororientierung auch einsetzen, sodass die beiden auch da Vollgas geben können. Und ich glaube, das war schon der erste Fingerzeig von Tuchel, wo es hingeht, dass er A, gesagt hat, ich stelle Gnabry und Sané auf den Flügel auf und verzichte auf den Thomas Müller. Und B, dass er halt auch auf Leimer und Goretzka im Mittelfeld gesetzt hat, also eine eher zerstörerische Variante. Keine jetzt Variante, die für Kreativität steht. Da war schon mir so ein bisschen klar, als ich die Aufstellung gesehen habe, das wird jetzt kein 60% Bayern-Ballbesitzspiel, sondern die werden eher gucken, dass sie aus einem Kontermoment herauskommen und dann die Flügel einsetzen können.
Du sagst es, man kann schon recht früh in der Partie dann die Pläne der Mannschaften ausmachen. Die Bayern eben auf die Konter gesetzt mit viel Tempo. Arsenal, wie kann man das beschreiben? Versuchen die Schwächen oder die Lücken in der Bayern-Kette aktiv zu suchen? Ist das wirklich ein Bespielen, bis dann Fehler passiert? Oder ja, weil es vor allem ganz viel über die rechte Seite ging am Anfang, dazu kommen wir auch gleich, aber wirklich sich den Gegner für so langsam vornehmen und eben dann auf die Lücken hoffen?
Das war ganz eindeutig der Fall. Also man hat sich da ganz, ganz stark auf den Gegner ausgerichtet und hat auch sehr stark, wie du es gerade schon formuliert hast, eine Schwachstelle herausgearbeitet. Und diese Schwachstelle war auf Bayerns linker Seite. Also das war schon sehr krass zu sehen, wie Arsenal praktisch jeden Angriff über diese Seite gefahren ist. Immer ist ein Havertz damit rübergerückt, ein Ødegaard ist damit rübergerückt. Man hat da immer versucht, eine Überzahl herzustellen. Und hat sich dann eben genau vorgenommen, die Angriffe so vorzubereiten und so zu spielen, dass man über Davis, über Dyers Seite kommen kann. Das war schon ganz klar ein Motiv. Interessanterweise auch im Pressing. Also auch im Pressing haben sie immer De Ligt abgedeckt, immer geguckt, dass der Ball, der erste Pass von Neuer rausgehen muss zu Dyer oder am besten noch zu Davis und da dann zu pressen. Also da war Arsenal schon sehr, sehr hinterher, dass das Spiel eigentlich praktisch nur über diese eine Seite stattfindet.
Gegen den Ball rücken Martinelli und Saka dann auch so ein bisschen zurück in so eine Vierer-Mittelfeldkette. Ödegaard und Havertz laufen dann da an. Das ist dann eigentlich auch eher so eine klassische Schule, oder? Du machst das Tier schön breit, hast eine gute Feldorientierung. Also, sag ich mal, nicht einfach, das zu spielen, aber zumindest immer nach einem klaren Plan.
Genau, also bei Ballbesitz eher so ein 4-3-3, vielleicht sogar 3-4-3, wenn du Jorginhos Rolle als zurückfallender Mittelfeldspieler da noch mit einrechnest. Und dann gegen den Ball ein klassisches 4-4-2. Ist ja mittlerweile auch so ein Standardding, macht ja auch Manchester City zum Beispiel unter Pep Guardiola, dass du dann gegen den Ball immer mit die zwei Viererketten hast, dass du eine Kompaktheit herstellen kannst, dass du auch vorne dann pressen kannst, dass du auch so Pressingpläne, wie ich jetzt gerade geschildert habe, umsetzen kannst mit einem Havertz, der dann halt Richtung den Licht rückt und den sehr, sehr eng deckt, dass du da auch so ein bisschen lenken kannst. Also so ganz klassisches 4-4-2 gegen den Ball. Das siehst du sehr, sehr häufig, auch selbst bei Spitzenteams aktuell.
Nach ein paar Minuten übernehmen die Gastgeber dann noch etwas mehr die Initiative und ich greife es wirklich nochmal kurz auf, weil du es auch schon während des Spiels getwittert hast. Arsenal versucht diesen Spielaufbau der Bayern so enorm auf die Bayern-Seite, die Linke, zu forcieren. Das schafft man einfach so, indem man den Gegner zustellt. Das schafft man, indem man dann dort die Lücken lässt. Oder wie kommt man da hin? Also es lief ja dann auch wenig darüber, dass sich mal ein Leimer irgendwie einen Ball abholt und sich einfach mal umdreht. Vielleicht auch gar nicht die Spielertypen dafür. Also es ist natürlich schon klar der Plan, aber wie lassen das die Bayern dann auch so zu?
Ja, das ist natürlich dann die zweite Seite der Geschichte. Der Gegner kann das natürlich sehr einfach lenken. Also das ist sehr einfach. Ich sage, ich decke auf der einen Seite ab, gucke, welchen Spieler lasse ich frei. Der Spieler bekommt dann den Ball und das ist dann quasi mein, in Anführungszeichen, Pressing-Opfer. Den Pass dahin provozieren. Funktioniert natürlich aber auch nur, wenn der Gegner das mitspielt und ist insofern auch riskant, weil du natürlich dann den Gegner immer eine Option lässt, einen Spieler zu finden. Also der Spieler ist natürlich frei und wenn der dann eine Lösung findet, hast du meist ein Problem. Also das hat vor 10 Jahren beispielsweise im Fußball noch sehr viel besser funktioniert, als Innenverteidiger noch nicht so spielstark waren und als es dann wirklich da ein paar Leute gab, die dann auch Bälle verloren haben mal. Aber da muss man sagen, das hast du gerade auch schon gesagt, da haben die Bayern haben es versucht, so ein bisschen dann auszuspielen, haben versucht, dann ein bisschen was zu machen. Aber gerade in der Anfangsphase hat das nicht gut funktioniert. Gerade in der Anfangsphase wirkte man ein bisschen überrumpelt. Nach und nach kam dann aber Leimer immer stärker dazu. Irgendwann war das dann so, dass Leimer bei Ballbesitz so ein Linksverteidiger quasi war, Davis dann weiter nach vorne geschoben hat. Da hat man dann es geschafft, so ein bisschen besser das zu bespielen. Aber grundsätzlich hat Arsenal damit schon ganz gut geschafft, dass die Bayern in der ersten Halbzeit sehr wenig Ballbesitz hatten. Denn selbst wenn sie mal den Ball hatten, mussten sie dann meistens über links spielen und dann war der Ball schnell wieder weg.
Faktor Kimmich vielleicht mal kurz ansprechen. Das war dann eben so, dass er kaum am Spielaufbau involviert ist. Vielleicht gestern auch nicht die ganz große Sicherheit ausgestrahlt hat, hat sich Arsenal darauf eingelassen, dass wenn Kimmich, der natürlich auch viel aus dem Zentrum kam die letzten Jahre, auf rechts ist, dass er da kaum am Spielaufbau teilnehmen kann, weil er nicht das Feld so vor sich hat. Also hast du ihn da so ein bisschen in der Luft hängen lassen, die Bayern sich aber auch darauf eingestellt, dass auch zu ihm kaum der Ball kam?
Ja, also das ist natürlich ganz klar der Versuch gewesen, ganz klar die Idee gewesen. Er hat immer mal wieder versucht, auch ins Zentrum zu schieben. Gerade in der Anfangsphase hat man ihn da häufig gesehen, dass er da doch Bälle haben wollte. Aber irgendwann hat er sich, glaube ich, auch damit abgefunden, dass er da auf rechts eben so Gegner binden muss und dafür gucken muss, dass das dann funktioniert. Er kam dann aber, fand ich, immer besser ins Spiel. Also mit der Zeit haben die Bayern das dann auch hinbekommen. Werden wir gleich wahrscheinlich auch analysieren, dass sie bisschen häufiger es geschafft haben, doch nochmal die andere Seite zu finden. Und am Ende hatte er auch ein paar mehr Pässe auf dem Konto als Davis. Aber natürlich trotzdem klar hinter Dyer. Dyer hatte, glaube ich, 65 Pässe und Kimmich kommt auf 38 oder sowas. Also da war schon ganz klar dann der Fokus auf Dyer.
Und dann kommen wir, glaube ich, zu einer ganz interessanten Beobachtung. Wir schreiben die Minute 5 für so 30, würde ich mal sagen. Und das ist die letzte Ballberührung der Bayern in der gegnerischen Hälfte. Danach gibt es etwa 6 Minuten, in denen allein Arsenal entweder den Ball hat oder die Bayern den irgendwie rausklären müssen. Und was passiert am Ende? Es gibt das 1-0 für die Gunners, die es dann eben über diesen Zeitraum schaffen, sich dann mal eine Lücke zu erarbeiten. Und es ist Saka, der die Führung erzielt nach einem Zweikampf erneut auf der rechten Seite. Der arme Davis, der da gestern wirklich ein bisschen überfordert wirkte, nicht gut steht, dann den Zweikampf verliert. Und im Strafraum ist der Engländer dann natürlich abgezockt. Ist das ein Tor, wo du sagen kannst, das ist eine Frage der Zeit, wenn du das jetzt mal auf den Punkt so bringst und immer wieder forcierst, dass der Ball dann einfach mal da reinfällt?
Ja, also eindeutig, klar, das war, hatte sich angedeutet, das war auch genauso gewollt. Du hast ja auch gerade auch schon gesagt, diese Balleroberung ist da auch noch ein Schlüssel. Also die haben ja da schon dann zwei oder drei Aktionen am rechten Flügel gehabt, Ball verloren, aber sofort nachgesetzt und irgendwann kriegst du halt diese Balleroberung dahin und irgendwann kriegst du dann mit einem Doppelpass einfach in den Strafraum rein. War dann natürlich auch der perfekte Abschluss, also war jetzt keine hundertprozentige Chance, sondern auch sehr, sehr gut gemacht von Saka, muss man sagen, dass er den Ball so in den ins Eck schlenzt. War wirklich wie glaube ich, von Arteta am Reißbrett entworfen, dieses 1-0.
Und dann bleiben die Gastgeber auch am Drücker, sind auch gallig auf die zweiten Bälle. Da wieder vielleicht Personalia Havertz. Ist er einer dieser Stürmer oder Offensivspieler, der am besten und am cleversten ist, die zweiten Bälle auch zurückzuerobern, richtig dazustehen, wo die auch mal runterfallen und so wie er es dann macht, auch die Chance von White einleitet, der dann eigentlich fast schon das 2-0 machen muss. Also genau dieser Spieler auch für diese Komponente so wichtig?
Ja, auf jeden Fall, weil er ja nicht nur vorne drin hängt, weil er aber auch vorne drin hängen kann und dann mal einen Ball ablegen kann, weil er auch eine gewisse Körpergröße und Körperlichkeit mitbringt. Und dann eben aber diese Flexibilität, wenn andere Stürmer vorne drin sind, dass er dann tief sich fällt, dass er da eine sehr, sehr gute Raumintelligenz hat. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel auch für Havertz als Mittelstürmer, wenn man sieht, was er da einbringt für eine Mannschaft.
Die Bayern im Spiel gegen den Ball, die lassen die Londoner natürlich kommen. Ich habe das so für ein bisschen für mich beobachtet, als auf den Seiten, auf den Flügeln gibt es so ein bisschen Manndeckung. Da helfen ja auch die Offensivspieler enorm mit. Gnabry hat das sehr intensiv gemacht. Und im Zentrum dann so 20 Meter vor dem Strafraum zentral packst du dann zu. Gerade mit so einer Raumaufteilung, wo es dann von mehreren Seiten drauf geht. Auch da hier klar der Plan, dass du im Zentrum auf keinen Fall irgendwie jemanden aufdrehen lassen willst und dann lieber nochmal den Ball auf den Flügel, wo halt einfach die anderen mit aushelfen können?
Ja, auf jeden Fall. Also man hat da deutlich gemerkt, dass man das Zentrum schließen wollte. Das hat man dann auch mit der Zeit immer besser hinbekommen. Am Anfang noch so ein bisschen wackelig. Später war es dann ja auch so, dass Gnabry eigentlich permanent hinten in der Abwehrreihe war, dass du eigentlich praktisch auf dem Platz ein 5-3-2 hattest. Manchmal, wie du es gerade gesagt hast, sogar ein 6-3-1, wenn dann eben auch ein Sané mit noch hingekommen ist oder Musiala ins Mittelfeld zurückgefallen ist. Also da ging es schon sehr stark darum, Kompaktheit im Zentrum, immer wieder den Gegner da nicht aufdrehen lassen. Also wenn der Ball da zu Rice oder zu Ødegaard kommt, muss dann sofort Leimer, Goretzka rausschießen und auf den Flügeln dann doppeln und gucken, dass man da keine Unterzahl riskiert. Ist ja auch so ein Ding von Arsenal, dass sie auf den Flügeln dann Überzahlen kreieren und von dort ins Zentrum kommen wollen. Also das war schon sehr, sehr, man hat gemerkt, die Bayern haben sehr viel Defensivarbeit wahrscheinlich gemacht in den letzten 2 Wochen im Training. Das hat ihnen gegen Heidenheim und gegen Dortmund nichts genützt, aber das war jetzt das Spiel, wo es ihnen genützt hat, war jetzt da. Weil sie haben sehr, sehr wenige Fehler im Verschieben gehabt. Sie haben sehr, sehr selten Räume geöffnet. Sie haben es immer wieder geschafft, zum Beispiel die Abwehrkette, wenn sie nach hinten gegangen ist, ganz, ganz, ganz kompakt zusammenzuschieben und dann aber wieder aufzufächern, wenn sie nach vorne geschoben sind. Das sind so kleine Details, bei denen du auch merkst, das ist nichts, was die Bayern jetzt so in den vergangenen Jahren häufig gemacht haben oder häufig machen mussten, was sie aber jetzt deutlich unter Tuchel gelernt haben.
Das Thema Pressing war dann gestern einfach nicht so präsent, weil du Arsenal ein bisschen kommen lassen musst, sonst wird's eben sehr schwer. Aber dann gibt es diesen Moment nach einem langen Ball, wo Raya dann ein bisschen überfordert aus dem Tor stürzt und Saliba dann auch keinen guten Ball spielt. Und dann gibt's die Balleroberung. Gnabry vollendet dann einen Konter und steht 1-1, weil du auf diese Chancen lauerst. Und das muss man dann allerdings auch sagen, die natürlich auch perfekt zu Ende spielst. Also das war in der ersten Halbzeit enorm effizient, dass du mit dieser Gelegenheit, die du dann mal bekommst, auch gleich zum 1-1, zum ganz wichtigen Ausgleich kommst.
Ja, also das muss man wirklich sagen. Du hast ja gerade schon angedeutet, das war auch ein grober Schnitzer von Arsenal einfach. Erstmal, dass Raya dann so weit da raus ist. Und ansonsten, wenn Raya da am Tor bleibt oder tiefer bleibt, dann spielt der Verteidiger einfach den Ball zu Raya zurück und Raya kloppt das Ding im Zweifel weg oder kann halt auch noch den Pass spielen. Und dadurch, dass er so weit vorne war, hat man sich dann selbst der Option beraubt, das hinten ganz locker flockig rausspielen zu können. Und dann ist er überhaupt erst durch den Fehlpass, der auch relativ unnötig war, weil der jetzt nicht komplett unter Druck stand, ist dann überhaupt die Szene entstanden. Aber da muss man dann auch Bayern loben, weil sie das wirklich sehr, sehr konsequent zu Ende spielen. 2 Läufe durchs Zentrum, 2 wirklich tororientierte Läufe, 2 perfekte Pässe in die Schnittstelle jeweils. Besser kannst du das eigentlich nicht ausspielen. Und das ist natürlich auch das, was du machen musst, wenn du so ein Spiel angehst und sagst, wir spielen heute nicht das höchste Pressing. Wir wollen heute leiden, wir wollen dem Gegner keine Räume bieten. Dann musst du aber auch selber da sein, wenn du den Umschaltmoment hast. Und das war halt der erste richtige Umschaltmoment der Bayern und sie waren sofort da und haben das Tor erzielt. Also besser kann es nicht laufen.
Eine kleine Fehlerquelle würde ich aber auch bei Declan Rice ansetzen wollen. Den hatte ich dann nochmal beobachtet. Das passiert vielleicht, wenn ein Mittelfeldspieler sich dann in die Kette zurückfallen lassen muss und dann beim Ballgewinn des Gegners versucht, wieder rauszuschieben, auf Sané auch irgendwie anzupressen, stürzt dann aber raus, würde ich sagen, lässt sich rausrücken und lässt diesen Pass überhaupt erst zu, dass dann so viel Raum passiert. Also auch von ihm einfach falsch eingeschätzt die Situation. Vielleicht dachte er auch, dass hinter seinem Rücken noch ein bisschen mehr Abdeckung ist.
Ja, glaube ich auch. Ich finde aber auch, dass es sehr gut gemacht war von Sané. Weil ich habe da in dem Moment schon ganz kurz geflucht, so innerlich. Ich habe gedacht, wieso verschleppt er denn jetzt diesen Konter? Es spielt doch einfach direkt nach vorne. Aber er hat halt das Timing richtig abgewartet. Er hat da richtig abgewartet, dass Rice auf ihn raufrückt, damit halt der Raum hinter ihm frei wird. Es war schon sehr, sehr clever gemacht von Sané auch. Und ich kann auch verstehen, dass Rice dann sofort halt den Ball erobern, sofort halt die Aktion nach vorne machen wollte. Aber hat in der Situation dann so ein bisschen geschadet, weil es dann eben das Bayern-Spiel beschleunigt hat. Aber auch super gemacht von Sané, wie gesagt.
Die Münchner bedanken sich also und sagen, ja, weiter geht's. Wir können das hier noch eine ganze Weile so spielen. Arsenal ist ganz kurz geschockt, vielleicht die Fans klatschen dann aber weiter Applaus und dann erarbeiten sich die Gastgeber wieder so ein kleines Übergewicht und haben vor allem viele Standards und Ecken, wo es oft lichterloh brennt im Strafraum. Die Londoner sind ein herausragendes Standardteam. Womit ist das vor allem zu begründen?
Sie haben eine Kopfballstärke eben auch durch die Innenverteidiger, die nach vorne rücken. Sie haben sehr gute Freistoßschützen. Sie haben auch sehr gute Varianten, hat man jetzt ja auch wieder gesehen in diesem Spiel, dass da dann immer vier Spieler scheinbar im Abseits stehen, aber im richtigen Moment dann zurückrücken. Auch diese gegenläufige Bewegung, die dann für den Verteidiger sehr schwer aufzunehmen sind. Weil dann in beide Richtungen gucken muss, okay, jetzt steht er noch im Abseits, jetzt steht er nicht mehr im Abseits, wo laufe ich hin, wo ist mein Gegenspieler? Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Quelle. Muss man aber auch sagen, die Bayern haben diese Standards gut verteidigt. Also da war es dann selten so, dass dann so richtig Gefahr herrschte, eher am ehesten noch bei den Ecken. Aber auch da ist es halt schwierig, wenn dann fünf Leute am ersten Pfosten sind, die Flanke kommt perfekt. Da kannst du eigentlich nicht mehr als den Ball irgendwie rauswursteln und das haben die Bayern immer noch hinbekommen. Also der Ball, es war nie eine klare Kopfballchance für Arsenal. Also auch da muss man den Bayern ein Lob zollen.
Zumindest aber auch da die Qualität von Arsenal, dass selbst wenn ein Eckball mal nicht so gut kommt, du eigentlich die Konterabsicherung hast. Also darauf haben sie sich zumindest vorbereitet. Und trotzdem, es ist so eine Art Schnellangriff wieder der Bayern, die dann das 2:1 einleitet. Den Ball auf der rechten Seite, auch das hast du schön beschrieben, wie sich Neuer dann einfach mal denkt, ja, wir bringen den jetzt einfach mal dahin. Und Arsenal scheint überfordert, wieso der Ball überhaupt in diesem Areal zu finden ist. Und Sané hier wieder mit dem entscheidenden Moment in einer wunderbaren Körperdrehung. Und ist dann quasi gar nicht mehr von der Kugel zu trennen, läuft einfach durch bis zum Strafraum, erst da von Gabriel zu stoppen. Auch das haben sich Arsenal anders vorgestellt, aber Tuchel wahrscheinlich genau so, dass du auch diesen Moment einfach mal mit reinbringst.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast gerade eigentlich schon perfekt analysiert. Du hast ja schon alles vorweggenommen. Ist natürlich erstmal eine wahnsinnige Aktion von Neuer im positiven Sinne, weil natürlich er genau weiß, der Gegner möchte, dass ich jetzt den 10. Pass am Stück auf Dyer spiele und stattdessen macht er da am Jogo Benito-Style, holt er dich den Ball hoch und lupft ihn dann über den gegnerischen Stürmer, damit er eben mal auf die rechte Seite kommt. Der Pass war nicht perfekt und hat dann auch das gegnerische Pressing eingeleitet, was dann aber in der Situation dann der Segen war, weil sie dann eben mit diesem einen Pass raus sehr viel Raum überbrücken konnten und auch sehr viele Spieler überspielen konnten. Und dann eben schlug die große Stunde des Leroy Sané, der da sein Dribbling gezeigt hat, der dann wirklich mit dem ersten Kontakt schon den ersten Gegner ausgespielt hat und dann in den Strafraum reingegangen ist. Also großartig, also wirklich großartig von Anfang bis Ende. Das war halt dieser eine Angriff, den die Bayern gebraucht haben. Aber sind wir mal ehrlich, die Bayern hatten zwei gute Angriffe in der ersten Halbzeit. Der eine war eine Einladung von Arsenal und der andere war halt durch diesen etwas riskanten und auch nicht perfekten Pass von Neuer eingeleitet. Und da haben sie auch mal eine sehr hohe auch Effizienz gezeigt, aus diesen zwei Angriffen dann wirklich auch zwei Tore rauszuholen.
Kann man vielleicht so etwas polemisch sagen, dass dieses Tor in der Liga gerade nicht gefallen wäre, weil du gerade für diesen Treffer auch aus der Position Sané heraus, mit dem man das ja oft ankreidet, aber hundertprozentige Überzeugung mal da ist, dass du den Ball auf rechts nicht verlierst und dass sich Sané dann natürlich von der Mittellinie den Ball schnappt. Ein Tor des Willens, das so in der Liga gerade nicht fällt?
Ja, also sicherlich hast du auch nicht diese volle Überzeugung, von hinten heraus so zu spielen, von Neuer weg bis hin zu Sané, dass du das sagst, du machst das so. Aber das ist auch ein schwieriger Vergleich, weil du kannst es ja in der Liga auch gar nicht so spielen. Weil kaum ein Bundesligist presst dich so früh. Also kaum ein Bundesligist würde halt so auf diesen Pass von Neuer sofort pressen. Kaum ein Bundesligist würde dann auch so auf Sané raufpressen, sondern die meisten ziehen sich ja zurück. Also das ist eine ganz andere Aufgabe, die Bayern in der Bundesliga zu erfüllen haben als in der Champions League. Und wenn die Bayern mal in der Bundesliga gepresst wurden, wie von Mainz, dann haben sie es ja auch immer gut auseinander kombiniert. Und wenn sie mal 30% Ballbesitz haben durften, wie gegen Stuttgart, haben sie 3-0 gewonnen. Also das sind ganz, ganz andere Spiele, die sie haben, wenn sie gegen Heidenheim ran müssen, wenn auch ein Dortmund da anreist, die auch sagen, macht ihr mal, wir wollen jetzt hier gar nicht machen. Insofern kann man das, glaube ich, gar nicht vergleichen, Bundesliga und ein Champions-League-Spiel gegen Arsenal.
Die Partie wird dann nach dem Kane-Elfmeter, der auch sehr, sehr gerne gegen Arsenal trifft, das haben wir auch gehört, etwas zerfahrener bis zur Halbzeit. Und du hast es schon gemeint, ja, es sind dann mal 39% Ballbesitz zur Halbzeit für den FC Bayern. Das letzte Spiel, wo die das hatten, meinst du, das war das gegen Stuttgart?
Ich glaube schon. Haben das auf jeden Fall nicht häufig gehabt unter Tuchel. Müsste man jetzt überlegen, aber ich gehe mal davon aus, dass Stuttgart das war. Gegen Lazio hatten sie auch eigentlich mehr Ballbesitz in beiden Spielen. Ja. Und das ist natürlich dann das, worauf Tuchel vielleicht auch so ein bisschen setzt. Weswegen man auch sagt, okay, Bundesliga ist jetzt vollkommen egal. Wir trainieren jetzt halt diese Spiele mit 39% Ballbesitz. So, weil wir natürlich wissen, gegen Arsenal haben wir nicht 60% Ballbesitz, müssen wir auch gar nicht haben. Und wenn wir weiterkommen, spielen wir gegen City oder Real Madrid. Auch da wird es Phasen geben, in denen wir leiden müssen. Also da hat man einen ganz klaren Fokus sich gesetzt und einen Fokus, an dem man sich auch messen lassen muss dann. Das ist was anderes jetzt einfach, diese Saisonphase für die Bayern. Und diese Spiele in der Bundesliga sind da wahrscheinlich egal auf dem Weg dahin.
Es sind auch gleich 31 lange Bälle, die für das Tuchel-Team dann zu Buche stehen. Hoch und weit bringt dann erstmal Sicherheit, also risikoarme Bälle dann in Gefahrsituationen hinaus. Und da vielleicht auch nochmal frech gefragt, warum machst du es denn nicht so, dass du einem Hoffenheim in der Liga halt 60% Ballbesitz gibst, in Wolfsburg dich hinten reinstellst, wo natürlich die individuellen Qualitäten gar nicht so hoch sind wie bei Arsenal und dich dann zum Sieg konterst? Geht das einfach nicht für eine Bayern-Philosophie, auch wenn du siehst, das klappt mal, oder gibt es da andere Umstände, die das unmöglich machen?
Erstens macht es der Gegner nicht mit. Also wenn jetzt zum Beispiel du das gegen Bochum oder was weiß ich oder auch gegen Heidenheim machst, weil Heidenheim spielt den Ball ja auch lang, dann hast du halt immer nur Boing, Boing, Boing. Und dann kannst du auch die individuelle Klasse, die du natürlich im Vorteil hast gegenüber Heidenheim, überhaupt nicht ins Spiel bringen. Weil das wollen ja die Bayern. Die Bayern wollen ja erstens diese Gegner dominieren. Sie wollen ja gegen diese Gegner Woche für Woche Siege einfahren. Dafür brauchen sie ein gutes Ballbesitzspiel. Und sie müssen ja auch irgendwie ihre individuelle Klasse aufs Feld bringen. Weil im Hoch und Weit bringt Sicherheit, sind sie nicht besser als Heidenheim, würde ich jetzt mal behaupten. Kane kann die langen Bälle nicht viel besser festmachen, als das ein Kleindienst kann. Aber ein Kane kann halt besser mit seinen Kollegen kombinieren, Musiala kann besser ins Dribbling gehen und. Also dementsprechend sind das andere Aufgaben. In der Champions League geht es aber natürlich gegen Arsenal darum, dass die halt ihre individuelle Klasse nicht reinbringen, dass die halt eben es nicht schaffen, das Spiel so aufzuziehen, wie sie es möchten. Und da müssen die Bayern ein bisschen anders vorgehen und haben sie ja auch gemacht und haben sie auch dann gut gemacht. Ich meine, 31 lange Bälle, das ist das, was sie normalerweise in der Bundesliga nach 90 Minuten haben.
Aber es funktioniert ja eben genau bis zur Halbzeit, nach der Arteta dann reagiert, bringt mit Zinchenko einen echten Außenverteidiger, der dann im Gegensatz zu Kivior etwas mehr Dynamik reinbringt, und man merkt auch sofort, dass sich was verändert. Der Ukrainer auch dafür bekannt, dass er sich immer mal im Mittelfeld einschaltet. Also merkt man da schon, ja, Arsenal kommt jetzt mal mit einem anderen Plan aus der Kabine?
Ja, also das war natürlich ein Wechsel, der auch defensiv motiviert war, weil ich hatte das Gefühl, Kivior war mit Sané auch überfordert. Wir haben ja gerade Sané gelobt, der an beiden Toren sehr entscheidend beteiligt war. Ich glaube auch so ein bisschen was fürs Spielaufbau zu tun, weil auch da war Kivior nicht wirklich präsent. Und du hast es gerade auch schon wieder gut analysiert. Zinchenko ist dann ins Mittelfeld gegangen, man hatte da eine zusätzliche Anspielstation dann. Man hatte einen klareren Ausbau aus der Dreierreihe hinten mit Jorginho. Und hat dann geguckt, okay, wir wollen jetzt nicht nur jeden Angriff über rechts spielen wie in der ersten Halbzeit. Das hat man dann deutlich, deutlich gemerkt, dass sie auch mal den Ball nach links gewählt haben, dass sie auch mal geguckt haben, wie kommen wir durchs Zentrum durch. Dadurch wurde die Abwehraufgabe für die Bayern durchaus noch anspruchsvoller, weil sie jetzt nicht mehr so ganz klar den Fokus legen konnten, okay, wir ziehen Gnabry weit zurück, das reicht dann schon, uns da hinten in die Fünferkette reinzuziehen, sondern die mussten immer sehr, sehr gut reagieren. Und jetzt kommt auch, glaube ich, die Phase, wo man das größte Lob für die Bayern aussprechen muss, weil sie haben sehr, sehr gut darauf reagiert. Sie haben immer wieder es geschafft, im Zentrum rauszuschieben, dazu zu machen. Goretzka, Leimer mit gegen den Ball, einem sehr guten Spiel. Da haben sie sehr, sehr viele Entscheidungen richtig getroffen.
Vielleicht ein paar Worte zu Jamal Musiala. Dem liegen solche Spiele in der Bundesliga gar nicht, wo es kaum Spaß macht. Der muss ja dann aufblühen, auch mit der Mannschaft. Gestern auch eine ganz schwierige Partie. Vielleicht aber, das muss man rausstellen, was man gar nicht so merkt ansonsten, weil er eben im Mittelfeld dann auch oft diese Initiative setzt, jetzt drauf zu gehen. Dass er merkt, diese Linie ist überschritten jetzt von Arsenal, da gehen wir jetzt drauf. Und natürlich gegen den Ball, auch wenn er das jetzt nicht so seine Spezialität ist, aber da immer zumindest präsent war. Also für ihn einfach genauso ein Spiel, wo es jetzt weniger darum geht, sich im Strafraum reinzudribbeln, sondern da Disziplin zu zeigen und das Mittelfeld so ein bisschen zusammenzuhalten?
Auf jeden Fall. Ich finde, das ist noch mit seine größte Schwäche, dass er manchmal die Intensität gegen den Ball vermissen lässt. Also, dass er in einzelnen Aktionen sehr, sehr gut gegen den Ball ist, auch taktisch das gar nicht unclever macht, aber dann die Intensität hochzuhalten über 3-4 Aktionen am Stück, ist, glaube ich, auch eine der schwierigsten Aufgaben, wenn du eigentlich als Fußballer eher dich über die Offensive definierst. Aber da muss er halt hinkommen. Das kann zum Beispiel Florian Wirtz sehr, sehr viel besser. Der ist in dieser Hinsicht sehr weit voraus. Aber, du hast es ja auch gerade schon gesagt, er hat dann ein sehr gutes Spiel gemacht jetzt gegen Arsenal, weil er eben die Intensität immer hochgehalten hat, weil er mal nachgeschoben ist, mitgegangen ist. Man kann eher das Spiel so mit dem Ball vielleicht kritisieren. Da hat er auch 2-3 Dribblings gezeigt, wo er dann die Hoffnung hatte, dass Mitspieler nachrücken. Aber das ist dann meistens nicht geschehen und das hat dann auch selten zu was geführt. Da könnte man vielleicht eher kritisieren, dass er mit dem Ball sehr wenig Impact hatte. Aber gegen den Ball war das schon außerordentlich gut.
Und von beiden Seiten dann weiter sehr intensiv geführt. Mehrere Sekunden am Ball sind jetzt eigentlich kaum noch jemandem gewährt. Und dann wechselt Tuchel in dieser Phase auch irgendwann, bringt mal Coman für noch ein bisschen mehr Frische und auch Konterstärke. Auf der anderen Seite sind es dann Jesus und Trossard, die kommen. Erstmal bevor wir zu allen weiteren kommen, was haben sich beide Trainer da vielleicht auch nochmal hinter diesen Wechseln gedacht?
Also ich glaube, dass Tuchel noch mal ein bisschen mehr Frische auch auf den Außen haben wollte, hat der Coman gebracht. Ich hatte dann erst gedacht, dass er für Gnabry kommt, aber kam dann für Sané rein. Gnabry musste dann kurze Zeit später raus, für den kam Guerrero rein. Ich glaube, die Idee war, Frische auf den Außen zu bringen, mit Guerrero dann auf links noch mal die Defensive zu stärken auf dieser Seite, weil da war trotzdem immer noch die Seite, über die Arsenal maßgeblich angegriffen hat, auch wenn nicht mehr ganz so konsequent wie in Halbzeit 1. Hätte man ja auch einen Tell beispielsweise bringen können für links außen, aber hat man nicht für Guerrero entschieden. Also da nochmal eine ganz klare Stärkung der Flügel. Ich glaube, Arteta wollte ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Unberechenbarkeit auch reinbringen im zentralen Mittelfeld, damit sie da eben noch ein bisschen mehr ausweichen können, ein bisschen mehr kreieren können auch. Ich glaube, das waren dann die beiden Ideen, die dahinter gesteckt haben.
Und nach den Wechseln gibt es eine sehr kuriose Szene, bei der es immer schon bezeichnet ist, wenn sich nach dem Spiel mehr darüber aufgeregt wird als währenddessen. Ich nehme mal kurz alle mit ins Boot. Nach den Wechseln gibt Schiedsrichter Nyberg den Ball wieder frei. Raya will den Abschluss vermeintlich ausführen, kickt den aber so ein bisschen rüber zu Saliba und der legt ihn sich nochmal zurecht. Es geht weiter mit Abstoß und die Bayern beschweren sich vehement, dass das ja ein Handspiel sei, weil Saliba den eben aufnimmt. Es gibt keinen Elfmeter. Die Begründung des Schiedsrichters ist, das ist ein Amateurfehler. Ich will das hier gar nicht auf dem Niveau pfeifen. Ich frage dich jetzt einfach mal, wie hast du die Szene dann auch im Nachhinein gesehen?
Ich habe sie gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also, hier ist es mir erst jetzt wirklich durch die Berichterstattung klar geworden, dass da offensichtlich was war. Regeltechnisch haben die Bayern recht. Wenn er das Spiel freigegeben ist, Abschuss ausgeführt wird und er dann nochmal Hand nimmt, ist es ein Handspiel. So, will ich es im Champions League Viertelfinale gepfiffen haben und als entscheidendes Ding haben? Eigentlich nicht. Und hat es jemanden geschadet großartig? Ich glaube auch nicht. War es ja nicht so, dass die Bayern in der Situation ins ein hartes Pressing übergegangen sind und dann den Ball erobert hätten. Finde ich grenzwertig vom Schiedsrichter und ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ja, aber die Regeln sind die Regeln, aber im Sinne des Fußballs ist es auch okay.
Es ist ja vielleicht einfach auch so eine kleine Fußballkrankheit. Du hast manchmal Graubereiche auch, der Schiedsrichter gibt vielleicht den Ball frei, da wird beim Einwurf nochmal rübergeworfen oder so an einen anderen Spieler übergeben. Hätte Raya den jetzt irgendwie mit der Hand zu Saliba rübergechippt, hätte sich ja niemand beschwert. Und es war wirklich eben einfach nur rein. Dadurch, dass du jetzt nicht ergründen konntest, auch Arsenal ganz sicher war, ist dieser Abschluss jetzt ausgeführt. Vielleicht bräuchte es dann nochmal eine Regelanpassung, aber wie du eigentlich gerade sagst, im Sinne des Fußballs, eigentlich weiß jeder, wie es gemeint ist, nichts ist passiert, weiter geht's, brauchst keine Änderung.
Ja, ich finde es dann ein bisschen grenzwertig, eher noch, dass Tuchel dann nachher so drauf rumhackt als die spielentscheidende Szene. Weil natürlich kann man darüber diskutieren, aber ich finde, das war jetzt für mich nicht die spielentscheidende Szene. Und wenn wir damit anfangen, dann gibt es halt da wahrscheinlich noch 1000 Szenen und nur weil es im Strafraum ist und dann Elfmeter zu fordern, finde ich, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schwierig.
Dabei belassen wir das dann mal im Nachhinein. Kommt dann auch noch Guerrero für den, du hast es schon gemeint, verletzten Gnabry dann. Das ist auch schon der letzte Wechsel von Tuchel für den Abend. Bevor wir jetzt weiter vorgreifen, hat dich das überrascht, dass du jetzt ja eigentlich fast einen breiten Kader hast für die Bayern-Verhältnisse, dass Tuchel da sonst gar nicht reagiert?
Nee, hat mich nicht so überrascht, weil die Bayern ja auch sehr, sehr stark über ihr Kollektiv gekommen sind, sehr, sehr stark über die Abläufe und die haben funktioniert. Und ich glaube, es war dann eher ein Abnutzungskampf und am Ende wollte Tuchel auch nicht dann noch irgendwie eingreifen und irgendeinen Spieler reinwerfen, der jetzt vielleicht diese Balance gegen den Ball über den Haufen wirft. Also ich glaube, da war schon eine ganz, ganz klare und auch stringente Entscheidung, auf Stabilität zu setzen, auf Kontinuität zu setzen.
Und der Portugiese, der dann reinkommen soll, fordern auch Davies vor allem helfen. Hast du quasi zwei gelernte Außenverteidiger dann auf der linken Seite. Das ist aber nicht so vielversprechend, weil so aus diesem linken Halbfeldzentrum kommt es dann doch noch zum Ausgleich, der dann Arsenal Textbook-like fällt, würde ich mal sagen. Und die Gunners schaffen es endlich mal aus ihrer Sicht, sich durchs Zentrum zu kombinieren. Und Jesus macht den Ball dann hervorragend fest, hält die Übersicht und legt für Trossard ab. Also jetzt hat auch mal das geklappt, was sich Arteta, glaube ich, genauso auf dem Reißbrett vorm Spiel vorgestellt hat.
Ja, beziehungsweise nach den Wechseln auf dem Reißbrett vorgestellt hat. Eben, er hat ja dann Spieler reingebracht, die von außen eher ins Zentrum ziehen, die ja eher dann nochmal dafür eine Überzahl sorgen. Das war dann der eine Angriff, wo es funktioniert hat. Das war ein bisschen auch, fand ich, folgerichtig, weil Arsenal auch vorher schon gedrückt hat. Aber dass so ein Angriff jetzt reingeht, war auch nicht unbedingt abzusehen. Und ich fand auch, die Wechsel waren es nicht so wahnsinnig gut, weil ansonsten hat man von den eingewechselten Spielern nichts gesehen, nur eben dann beim Tor. Eine Co-Produktion von Jesus und Trossard dann, die das dann einfach gut durchgespielt haben und auch da dann die ganze individuelle Klasse von Arsenal auch auf engstem Raum gezeigt haben. Das war dann dieser eine Angriff, den Arsenal gebraucht hat.
Diese Szene steht ja vielleicht symbolisch dafür, aber war schon vorm Spiel klar, dass es die kleinen Momente sind, aus denen beide Teams dann ganz viel machen müssen, konnte auf der einen Seite und dann mal so eine gelungene Kombination auf der anderen?
Ja, auf dem Niveau immer. Also auf dem Niveau sind es immer die kleinen Szenen, so blöde das klingt. Dass du da jetzt einen riesigen taktischen oder individuellen Vorteil irgendwo herausarbeitest, passiert ja eher selten. Dafür sind die Teams auch zu gut zusammengestellt. Und dann musst du halt gucken, dass du in jeder Situation drin bleibst. Und da haben beide Teams ihre Fehler gemacht. Wobei ich noch die Fehler bei Arsenal größer fand. Also die beiden Tore die Arsenal kassiert hat, die waren noch unnötiger als die beiden Tore, die Bayern kassiert hat. Weil bei den Bayern-Toren war es dann jeweils der Gegner, der das gut durchspielt dann und auch gut im Gegenpressing ist. Und andersrum, ja, waren das halt größere Fehlerketten bei Arsenal.
Würdest du denn sagen, Arsenal hat in der zweiten Halbzeit die Fehler mehr abgestellt, obwohl die Bayern zu mehr Gelegenheiten kamen? Oder waren es einfach andere Situationen, in denen München dann nochmal vors Tor kam? Coman trifft ja am Ende auch nochmal den Pfosten. War kurzzeitig ein anderes Spiel gewesen, wenn Bayern das doch mal versucht hat über Ballbesitz?
Ja, eben. Und das haben sie ja dann am Ende auch versucht. Und ich glaube, am Ende hatten sie ja dann auch die besten Chancen tatsächlich vom ganzen
Ja.
Spiel gehabt. Das war ja dann nach dem 2:2 gab es dann eine Phase bis zur 90. Minute. Da hatten die Bayern plötzlich 75% Ballbesitz. Also die haben dann sehr, sehr bewusst auch das Emirates Stadium totstellen wollen. In dem Sinne, dass sie es schaffen wollten, die Stimmung so ein bisschen zu killen, dass sie das Momentum von Arsenal gar nicht erst aufkommen lassen wollten. Und dann haben sie auch die Räume gefunden, zum Beispiel auf dem linken Flügel, dass sie da den mal zum Einsatz gebracht haben, weil da ja auch eigentlich Arsenal was angeboten hat mit einem sehr hohen Sacker. Das haben sie dann in dieser Phase, wo sie plötzlich mehr Ballbesitz hatten, auch gut hinbekommen. Und dann gab es halt diese Riesenchance auch von Coman, die das Spiel nochmal hätte, dem Spiel nochmal einen anderen Touch gegeben hätte, wenn der Ball ein paar Zentimeter weiter nach links fliegt. Aber so war es ja auch in Ordnung.
Ja, so richtig Spielkontrolle kann dann trotzdem kein Team mehr reinbringen, auch wenn die Bayern dann nochmal mehr den Ball haben, auch ohne das ganz, ganz große Risiko. Und ja, dann ist es vor dem Duell oder vor dem Pfostentreffer von Coman nochmal eben das Duell, das Kane gewinnt, wird oft in der Luft dann gesucht. Auch für ihn nicht ganz so ein einfaches Spiel, ne? Dass du dich dann immer fallen lassen musst und quasi auch kalt gestellt wirst von Saliba oder Gabriel, die dich dann in eine Manndeckung nehmen. Trotzdem hat er sein Tor gemacht und mehr Mannschaftsdienlich gespielt, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und er hatte ja auch eine Rolle, die für die Mannschaft gedacht war, weil ja die Torgefahr wirklich von den Außenstürmern kommen sollte, von dem Tempo, das sie mitbringen im Umschaltmoment. Und da musste Kane dann häufig sich fallen lassen, Bälle halten, auch Bälle, die eigentlich schwer zu halten beziehungsweise gar nicht zu halten waren, wenn die Bayern den Ball lang weggebolzt haben zum Beispiel. Also das hat er schon ordentlich gemacht. Im Pressing war es auch okay, aber das ist ja auch nicht seine allergrößte Stärke. Also das war schon ein ordentliches Spiel, wo man auch gemerkt hat, ein Kane kann der Mannschaft auch helfen, wenn er nicht eben im Strafraum 3 Tore schießt, sondern wenn er eben andere Aufgaben übernehmen muss.
Ein letztes Mal ging der Puls im Emirates dann aber nochmal hoch. Saka kommt im Strafraum zu Fall. Beide Neuer und Saka stellen irgendwie so das Bein raus. Neuer eher noch, ja, weil er halt einfach da steht. Was ist deine Einschätzung zu der Szene? Muss sich da Arsenal ärgern, dass es keinen Elfmeter gab?
Ja, er will den Elfmeter natürlich unbedingt haben, er will unbedingt da einhaken, aber Neuer gibt ihm da die Gelegenheit, Neuer trifft ihn eindeutig, Neuer hätte ihn auch getroffen, wenn er da nicht so einhakt, muss man da ganz klar sagen, für mich ist das ein Elfmeter. Ich kann dann verstehen, dass der VAR nicht eingreift, wenn man wirklich sagt, nur grobe Fehlentscheidung, und da kann man argumentieren, okay, er hakt ein, vielleicht hat der Schiedsrichter das so wahrgenommen, aber für mich war das deutlich mehr Elfmeter, als es kein Elfmeter war. Insofern dann am Ende noch ein bisschen Glück für die Bayern.
Ja, spannend, aber eben wirklich, dass man so sagen muss, Saka eben, indem er diese Initiative ergreift und versucht, das vorzuschinden, was eigentlich kontraproduktiv war, Glück gehabt für die Bayern vielleicht in der Szene, wenn man so sagen möchte, Glück gehabt voll für Arsenal. Irgendwie dann am Ende, wenn du hier mit keinem Elfmeter rausgehst, vielleicht für beide Seiten irgendwie okay. Und so ist es ein 2:2. War es das für dich erhofft spannendes Spiel, beziehungsweise hast du gehofft, dass es ein spannendes Spiel wird? Und das Niveau war trotz der Fehler, sage ich mal, die zu Toren führten, aber trotzdem sehr hoch.
Ja, mir war nicht ganz klar, was ich von den Bayern erwarten kann. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass sie nicht so wie in der Bundesliga agieren werden, dass sie da nochmal 3 Schippen rauflegen können. Es war aber überhaupt nicht abzusehen, dass sie eine defensiv so reife Leistung zeigen und da auch sich dann so in das Spiel reinkämpfen, wie sie es geschafft haben. Diese Facette hat man in dieser Saison sehr selten gesehen von ihnen. Entsprechend war ich dann schon positiv überrascht, dass die Bayern das Spiel dann relativ offen gestalten konnten. Arsenal hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil sie dann in den entscheidenden Situationen die Abgezocktheit haben vermissen lassen, die man aus der Liga von ihnen kennt. Da merkt man schon noch, dass Champions League auf dem Niveau was anderes ist, dass das auch was anderes mit dem Kopf macht. Wenn du eben so ein Spiel gegen die Bayern bestreiten musst und dann nicht eben gegen, ohne das jetzt negativ zu meinen, gegen Aston Villa oder Brighton, Top-Teams, die aber natürlich nicht diese internationale Flair versprühen. Und entsprechend hat das Spiel aber dann schon meine Erwartung gehalten, beziehungsweise auch übertroffen, weil es ein Spiel auf Augenhöhe war, weil es ein Spiel war, wo beide Teams das in beide Richtungen hätte kippen können, das zu jeder Zeit spannend war und das eben auch hochklassigen Fußball geboten hat. Also war schon ein sehr, sehr gutes Hinspiel und macht auch viel Lust auf das Rückspiel.
Wer wäre denn so ein bisschen deiner Meinung nach ein Man of the Match? Vielleicht gerade auch auf Bayern-Seite, da hat sich vielleicht noch jemand mehr rausgetan, den man hier als entscheidenden Faktor gestern eben ja so rausstellen kann.
Wen hast du im Sinn?
Ich glaube, bei mir ist es natürlich auch viel Sané, weil am Ende muss ich sagen, so entstehen die Tore, aber auch Gnabry fand ich, das war genau die Spritzigkeit, die es gebraucht hatte. Auch wenn das natürlich ganz viel kollektiv war. Und vielleicht musst du auch einen Goretzka rausstellen, weil du sagen musst, in diesem Spielfeld hatte Arsenal dann kaum Anteile, weil er es auch sehr gut organisiert hat. Vielleicht ist es auch ein De Ligt, der fast alles weggeklärt hat. Aber am ehesten wohl wirklich noch Sané. Aber interessiert mich auch deine Einschätzung.
Ja, Sané auf jeden Fall, ja. Der hat da, glaube ich, bei allen wichtigen Aktionen was gehabt. Hatte dann natürlich auch das Glück, dass alle wichtigen Aktionen dann zu einem Tor geführt haben. Sonst war er auch nicht so präsent. Goretzka muss man, glaube ich, nochmal herausheben, der eben in diesem Spiel seine ganzen Stärken gegen den Ball, seine ganze Körperlichkeit, Grundaggressivität einbringen konnte, der das wirklich gut im Griff hatte, das Zentrum. Ich glaube, den würde ich da auch nochmal herausheben auf Bayern-Seite. Auf Arsenal-Seite dann Saka natürlich ganz stark, der da die Bayern-Abwehr sehr, sehr gut und sehr, sehr viel beschäftigt hat. Ich glaube, das ist dann für mich da der Schlüsselspieler gewesen.
Fürs Protokoll, 18 Klärungsaktionen gab es von den Bayern noch. Das sind auch die meisten in einem Pflichtspiel seit Anfang März. Also ja, vielleicht auch etwas, was uns noch ein bisschen vorgibt, wie es im Rückspiel laufen könnte. Und mit welchem Gefühl gehst du denn dann als Münchner Mannschaft aus diesem Duell heraus? Du hast ein 2:2, das ist eine gute Ausgangsposition, die natürlich auch, wenn du es noch ein bisschen besser verteidigst, noch besser hätte aussehen können.
Ich glaube, du gehst mit deinem guten Gefühl raus. Ich glaube, du kannst wirklich jetzt Hoffnung schöpfen für das Rückspiel, weil du ja auch aus schlechten Wochen gekommen bist, aus Wochen, wo du viel kritisiert wurdest. Du hast jetzt, kannst dich auch so ein bisschen intern an diese unfaire Aktion des Schiedsrichters in Anführungszeichen klammern, kannst sagen, hey, wenn dir das Handspiel gegeben wird, dann gewinnen wir das Spiel, wäre doch voll geil gewesen. Und du hast halt jetzt das Heimspiel vor der Brust. Du kannst sagen, zu Hause in unserem Stadion, da können wir nochmal die 10% mehr reinlegen, die wir brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, für die Bayern ist das jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangslage.
Labri ist jetzt allerdings wieder verletzt, wird ein bisschen fehlen, wieder Davis im Rückspiel gesperrt. Da muss das Team also nochmal ein bisschen zusammenrücken und Tuchel reagieren. Was meinst du, hat das dann großartig Auswirkungen, wenn zum Beispiel dann Guerrero und Coman drin sind? Auf das Spiel wird das sowieso ein etwas anderer Stil, dann den die Bayern pflegen? Oder kann man sich darauf einstellen, dass sie es wieder in einem ähnlichen Versuch sich vorbereiten?
Ja, ist natürlich auch die Frage, was Arsenal dann macht, weil natürlich Arsenal auch eine Mannschaft ist, die sich im Zweifel ebenfalls mit dieser Rolle wohlfühlt, die die Bayern jetzt eingenommen haben. Die können im Zweifelsfall auch sagen, wir ziehen uns ein bisschen weiter zurück, machen jetzt vielleicht nicht dieses hohe Pressing wie im Hinspiel, lassen den Gegner ein bisschen kommen. Das ist ja durchaus auch möglich. Und gleichzeitig weiß man jetzt aber auch, dass Arteta eben diese rechte Seite der sehr stark auserkoren hat, dass er die linke Seite der Bayern attackieren möchte. Macht es für Tuchel nicht einfacher, wenn er jetzt da eben Davis und Gnabry gleich ersetzen muss, aber vielleicht dann da eine defensive Variante zu wählen, um halt auch die erwartbaren Angriffe der Gunners so ein bisschen zu neutralisieren. Das könnte, glaube ich, so ein Weg für das Rückspiel sein.
Wir wissen, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Wir wissen auch halbwegs, was im Sommer passieren wird, eben dass Tuchel sein Aus leider schon bei den Bayern hinnehmen muss. Aber ist das ein Spiel, wofür Tuchel geholt wurde bei all diesen Überlegungen? Ist er für so einen Abend maßgeschneidert, dass er die Mannschaft dahin bringt und auch gerade mal seine Spielidee dann so halbwegs perfekt auf den Platz bringen kann?
Das muss man ganz klar sagen, ja. Das sind die Abende, für die man ihn geholt hat, weil man eben auch Nagelsmann damals ja nicht zugetraut hat, die Schlüsselspiele, diese entscheidenden Spiele am Ende der Saison, eben damals Champions League gegen City, Pokal gegen Freiburg und in der Liga dann erfolgreich zu bestreiten. Und wir wissen ja jetzt im Nachhinein, das hat mit Tuchel auch nicht geklappt. Das Einzige, was sie gewonnen haben damals, war die Bundesliga und das auch nur von Gnaden von Borussia Dortmund. Aber jetzt hat man das eben wieder gesehen, weil eben auch Tuchel es vielleicht in der Liga nicht geschafft hat, so ein klares Ballbesitzsystem zu entwickeln, das die Gegner in jedem Spiel beschäftigt, das auch gegen jeden Gegner funktioniert, wie Leverkusen das geschafft hat. Aber er ist halt immer noch ein Trainer, der in einzelnen Spielen eben über einen Matchplan, über eine starke Defensive kommen kann. Und damit hat er ja auch Chelsea zum Champions-League-Sieg geführt. Nicht eben über Ballbesitz, sondern über eine Mannschaft, die sehr stark von der Defensive gelebt hat. Und das versucht er jetzt, glaube ich, nochmal erneut zu schaffen mit den Bayern. Vielleicht schafft das ja.
Das Rückspiel dann auch schon in einer Woche, das kommt Ihnen vielleicht auch entgegen. Muss sich Köln vielleicht fürs Wochenende was vornehmen? Sind die Siegchancen so groß wie lange nicht gegen die Bayern, weil das jetzt einfach eine ganz besondere Phase ist, in der die Münchner stecken?
Ich glaube, dass Tuchel Sorge dafür tragen wird, dass sie jetzt die Anspannung hochhalten. Er wird vielleicht 2-3 Spieler schon, ja. Aber Köln ist jetzt ja auch kein Top-Verein in der Bundesliga. Klar, reisen mit einem 2-1-Sieg, mit einem Last-Minute-Sieg an. Aber trotzdem würde ich jetzt kein Geld auf Köln wetten.
Daran können wir uns doch ein bisschen festhalten. Lieber Tobias, es war mir ein Fest, dieses spannende Spiel, die Champions League, die so viel zu bieten hat. Auch auf diese andere Begegnung, hast du da ein bisschen mitbekommen? City gegen Real, 3-3?
Ich muss es gleich noch gucken. Ich habe heute Morgen schon die erste Halbzeit sehen können. Auch ein sehr, sehr hochklassiges Spiel. Noch ein paar mehr Fehler als bei Arsenal gegen Bayern, was das aber dann auch ein bisschen flotter gemacht hat. Aber das haben wir jetzt zwei tolle Spiele gesehen und es kommen jetzt mit Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund und Barcelona gegen PSG noch zwei weitere tolle Spiele.
Ja, da geht es also auch nächste Woche bei Null weiter. Wir haben das weiter im Gepäck für euch, die Champions League, ganz, ganz spannend. Lieber Tobias, ich bedanke mich bei dir, war wunderbar, dir zuzuhören und alles Weitere dann in Kürze und vor allem natürlich dann auch das Rückspiel in der Allianz Arena. Danke dir und mach's gut, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, danke dir, bis zum nächsten Mal.
New Balance recently announced the addition of All-American Cooper Flagg to the NB family, joining Cameron Brink and an elite player roster in the brand's mission of growing the game with the next generation of athletes. In part of New Balance's ongoing commitment to supporting athletes off the court, the Boston-based brand plans to work with Cooper on community initiatives in his home state of Maine. To shop the two-way V5, Hesse Low V2, and all New Balance basketball products, visit newbalance.com today.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.